Guten Morgen auch zu der Session hier. Wir haben hier jetzt auch wieder drei Vorträge. Die ersten zwei zum Thema WebKiss und den dritten Vortrag zum Thema SensorThings API. Fragen wie gestern auch wieder über das Vendorless-System. Vielleicht habt ihr den QR-Code schon gescannt, als ihr reingekommen seid. Genau, und dann übergebe ich direkt an Andreas. Viel Spaß.
Vielen Dank für die Einleitung. OpenLayers ist wieder mal das Thema. Zu den üblichen Biografiedingen ist mir wichtig, weiß jetzt nicht, ob das eine gültige Work-Life-Balance-Metrik ist, aber letztes Jahr waren bei mir 2300 Commits auf GitHub und 140 Stunden bzw. 1540 Kilometer am Mountainbike. Bin leidenschaftlicher Trail-Mountainbiker neben den ganzen Open-Source- und Geldverdien-Dingen, die man machen muss. Heute kommen außer OpenLayers vielleicht noch einige andere alte, bekannte Gesichter vor. Alle die Libraries, die ich heute vorstelle, sind welche, an denen ich wesentlich beteiligt bin. Bei den meisten bin ich auch Maintainer. Ich habe euch auch hier die Downloads von npm.js.com und die Stars auf GitHub aufgelistet. Sind also zum Teil wirklich gut etablierte und weit verbreitete Libraries. Warum ich das erwähne, seht ihr gleich jetzt. Kurzer Einschub, bevor es an den Inhalt geht. Open-Source-Software zu pflegen ist zeitaufwendig und Sponsoring könnte diese Zeit teilweise abgelten. Es gibt viele Aufgaben, die man als Maintainer von Open-Source-Software hat und diese Aufgaben werden mit steigender Anzahl der Nutzer und in Zeiten von Supply-Chain-Attacken auch immer mehr leider. Ihr habt es also gesehen, wenn man das zusammenzählt von der vorherigen Folie, fast 2 Millionen Downloads pro Woche. Wenn man das sehr konservativ schätzt, gehe ich davon aus, dass zumindest 20.000 aktive Anwendungen diese Libraries verwenden, eher mehr. Und das Ratespiel ist jetzt, wie viele Sponsoren gibt es daraus? Die Antwort ist leider sehr ernüchternd. Ich als Maintainer habe 4 Sponsoren auf GitHub Sponsors und das OpenLayers Projekt ganze 6. Dabei wäre es so einfach. Mit GitHub Sponsors kann man ab 1 Dollar pro Monat Entwickler oder Projekte sponsern. Und was viele nicht wissen, man bekommt dafür auch eine ganz normale Reverse Charge Rechnung als Firma. Also ist auch vom rechtlichen und von der Buchhaltung her völlig safe. Ich bin ja nicht der einzige Entwickler und bzw. Maintainer und OpenLayers ist nicht das einzige Projekt, das davon betroffen ist. Deshalb möchte ich euch noch kurz das Konzept der FOSS Contributor Funds vorstellen. Da geht es darum, dass eine Firma oder eine Organisation, die sich wahrscheinlich durch den Verzicht auf proprietäre Software einiges an Lizenzkosten spart, einen Teil davon als Open-Source-Software-Budget definiert. Das Team nominiert dann Projekte oder Maintainer, die davon was bekommen sollen und die Abstimmung im Team entscheidet. Und das Sponsoring kann über GitHub Sponsors oder andere Plattformen erfolgen. Das machen große Firmen wie zum Beispiel Spotify und auch kleine Firmen wie die Firma Septima in Dänemark, der ich sehr dankbar bin, weil das ist mein langjährigster und treuerster Sponsor. Fangt noch heute damit an. Und jetzt geht's los. OpenLayers stelle ich heute vor. Danke. OpenLayers ist eine offene Plattform für interaktive Karten, die mit den Anforderungen mitwächst. Möglich macht das nicht nur die Architektur der Library selbst, sondern auch das Ökosystem an anderen Libraries, die damit gut zusammenspielen. Und darum geht es heute. Eine OpenLayers-Karte selbst ist eigentlich der Ausgangspunkt für alles, was ich heute zeige. Ist ganz einfach, man importiert die benötigten Module und definiert die Karte, die wiederum besteht aus einem oder mehreren Layern. Im Beispiel, das ich als erstes zeige, OpenStreetMap-Kacheln und eine View, die auf einen Punkt zentriert ist und mit einer bestimmten Zoomstufe, in dem Fall Göttingen. Und das ist jetzt nichts Besonderes, einfach eine interaktive Karte, in der man herumnavigieren kann. Klassisches Webmapping eben. Die Stärken von OpenLayers liegen darin, dass es zahlreiche Vektor- und Rasterformate lesen kann, ohne dass man dazu zusätzliche Libraries braucht. Hat vor allem seine Stärken im Styling für Vektordaten und was viele nicht wissen, und das zeige ich heute auch noch, für Rasterdaten, bietet die Möglichkeiten, die Karten oder Features auf der Karte zu animieren und ist vor allem sehr performant und flexibel bei der Interaktion, also Hit Detection, das heißt, was für Daten verbergen sich hinter einem Pixel und die Selektion von Vector Features, das geht mit OpenLayers wirklich sehr gut. Die Architektur ist offen, dass wenn es etwas gibt, das man braucht, das nicht out of the box geht, kann man eigene Sources, Renderer und Formate definieren oder Plugins verwenden und es passt zu jeder JavaScript-Bibliothek. Heute schauen wir uns eben, wie schon gesagt, die fortgeschrittenen oder einige fortgeschrittene Themen an, die man mit OpenLayers angehen kann. Und das erste ist, OpenLayers funktioniert mit allen Kartenprojektionen. Die kann man entweder über Funktionen selber definieren oder eben Approach4.js verwenden. Das ist die erste Library, die ich vorstelle. Das Ganze funktioniert auch für Rasterdaten. Das zeige ich auch gleich als erstes. Und seit vorigem Jahr auch für Vektorteils. Das ist einzigartig. Für Deutschland gibt es ja Projektionen, die eventuell populärer oder besser geeignet sind als Webmercator. Zum Beispiel jetzt modern die UTM Zone 32. Wenn ich das haben möchte, hole ich mir die Approach4 Library, definiere die Projektion mit diesem Projektionsstring hier und registriere sie für OpenLayers. Dann ist das Ganze transparent mit diesem EPSG-Code verfügbar. Das brauche ich dann nur mehr in der View als Projektion definieren und setze den Kartenmittelpunkt in den projizierten Koordinaten. Und dann bekomme ich eine Karte, die sieht jetzt nicht viel anders aus als die vorherige, zumindest auf den ersten Blick nicht. Wenn ich allerdings weiter hinauszoome, sehe ich, dass diese Rasterkacheln umprojiziert sind in den UTM-Streifen. Man kann damit ganz andere Dinge auch noch machen, um auf das Thema Animation vielleicht noch ein bisschen einzugehen. Eine relativ moderne Projektion, die ich auch voriges Jahr in Approach4.js implementiert habe, ist Equal Earth. Die hat einen Bezugsmeridian, das ist der Mittelpunkt der Karte und kann eben auch über eine Approach-Definition reingeladen werden. Und um das Ganze zu animieren, kann man eben die Projektion immer neu definieren mit einem anderen Bezugsmeridian und erhält dann so etwas. Das sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick ungewohnt aus, weil auf einem Globus würde man nur die halbe Welt sehen. Das ist aber kein Globus, sondern eine projizierte Karte. Deshalb sieht man die ganze Welt und das Ganze ist flächentreu. Auf Mercator-Karten ist Afrika immer kleiner als Grönland. Bei dieser Karte haben Afrika und Grönland die richtige Größe, weil eben flächentreu. Danke an Birmin Kalberer übrigens, der voriges Jahr mit mir in Graz gemeinsam dieses Beispiel entwickelt hat. Und im Zuge dessen ist auch die Umprojektion von Vektorkacheln in OpenLayers entstanden. Die Stärken von Approach4.js sind, dass es eben unzählige Projektionen kann, die man über diese Projektionsdefinitionen, wie ihr es gesehen habt, einbinden kann. Die aktuellen Formate dafür sind WKT2 und Approach.json. Für Datumstransformationen neben Helmert kann man natürlich auch Grids verwenden, im alten GSB oder im neuen GeoTIFF-Format. Und dann sind auch schon direkte Koordinatentransformationen möglich oder eben die Integration in OpenLayers mit der Register-Funktion, die wir im Beispiel gesehen haben. Die typischen Anwendungsfälle sind eben das Überlagern von verschiedenen Ausgangsprojektionen in OpenLayers oder wenn man es für sich alleinstehend verwendet, zum Beispiel Koordinaten aus Formularen umberechnen oder Karten gern auch mit anderen Libraries direkt in lokalen Projektionen anzeigen, sofern es dort unterstützt wird. Ein Tipp noch, diese Devs, die in der ersten Zeile seht, die holt man sich am besten von spatialreference.org. Das ist im Prinzip die offizielle Datenbank, die auch mit den anderen Approach-Projekten, die es in dem Open-Source-Geospatial-Ökosystem gibt, funktionieren. Dann gleich zu einem anderen Thema. Wir bleiben vorerst bei Vektordaten. Ich zeige aber auch gleich, dass das mit Rasterdaten auch geht. Die Mapbox MapLibre Style Spezifikation beschreibt nämlich eine ganze Karte, was viele nicht wissen. Es gab früher einen Standard vom OGC dafür, der war nicht sehr populär, der OGC Web Map Context. Und Mapbox MapLibre in der Style Spezifikation beschreibt eben auch eine ganze Karte mit ihren Datenquellen, mit ihren Layern, mit den Rendering-Regeln, also den Styles und den verwendeten Schriften, den Symbolen, die man braucht und der Hintergrundfarbe der Karte. Der Vorteil von Vektorteils gegenüber den Rasterkacheln, die wir jetzt in den OpenStreetMap-Beispielen gesehen haben, die braucht man nur einmal laden und wenn sich das Teil ändert, ändert sich eben nur das Teil. Aber man braucht die Kacheln nicht neu vom Server zu holen. Das Ganze geht sogar auch mit Rasterkacheln. Der übliche Anwendungsfall sind vorgerenderte Bilder, eben Stichwort OpenStreetMap-Kacheln oder eben auch Rohdaten, wie zum Beispiel ein Höhenmodell, aus dem man on the fly eine Geländerschimmerung rechnen kann. Im Code ist das wieder ganz einfach. Man holt sich die Apply-Funktion, erzeugt eine Layer-Gruppe, sagt der Apply-Funktion, welchen MapLibre oder Mapbox-Teil man laden will und fügt diesen Layer der Karte hinzu. Das Ganze sieht dann so aus, wieder auf Göttingen zentriert. Und um zu zeigen, wie das funktioniert, mit, dass man nur den Style ändert, aber nicht die Kacheln neu lädt. Bei Navigationssystemen kennt man das, wenn man in einem Tunnel ist, ändert die Farbe aus Dark auf Dark. Das kann man auch hier mit den verschiedensten Styles. Und eine Besonderheit habe ich hier in einem angepassten Beispiel von dieser Open Freemap Karte gemacht, nämlich genau das mit der Geländeschummerung, die eben on the fly aus dem Höhenmodell berechnet wird. Man sieht hier eben das Gelände sehr schön mit dem neuen IGOR-Algorithmus, den MapLibre vor kurzem eingeführt hat. Und wir bei OL Mapbox Styles können den inzwischen auch schon. Wenn man mit diesen Styles mehr arbeiten möchte und vielleicht von Mapbox oder MapLibre kommt, dann weiß man, dass man die auch direkt manipulieren kann. OL Mapbox Style bietet dafür die Add, Get und Update Mapbox Layer Funktionen. Und das nächste Beispiel kommt aus dem Agraratlas. Das ist eine in Österreich sehr populäre Anwendung für Landwirte. Und da kann ich jetzt zum Beispiel den standardmäßig in diesem Style nicht sichtbaren Layer mit den biologischen Landbauflächen sichtbar machen. Und ich kann mir einen hinzufügen, der mir nur die Flächen anzeigt, wo Wein angebaut wird. Die Idee dahinter, ich will eine Karte haben. Hier ist im Beispiel nördlich von Wien in Grinzing. Die Heurigen dort kennen vielleicht einige von euch. Wollen wir uns anschauen, welche Flächen werden verwendet für Weinanbau. Das sind hier die violetten. Und auf welchen wird biologischer Landbau getrieben? Das sind hier die roten. Und man sieht also, dass es da doch schon viel Biowein gibt. Prost. Die Stärken von OL Mapbox Style liegen eben darin, dass es das Beste aus drei Welten kombiniert. Die Mapbox und MapLibre Style Spezifikationen bewegen sich immer weiter auseinander. OL Mapbox Style kann beides, plus die volle Open Layers API, also das Beste aus mehreren Welten. Wenn man 3D-Terrain oder Gebäudeextrusionen oder wirklich maximale Rendering-Performance braucht, ist es aber trotzdem gut, wenn man Mapbox oder MapLibre direkt verwendet. Aber OpenLayers bietet eben die Flexibilität. Und wir haben jetzt viel über Kacheln geredet. OpenStreetMap-Kacheln als Raster, als Vektor. Die sind immer in so Verzeichnisstrukturen organisiert mit Z, mit der Zoomstufe und XY sind dann wie auf einem Schachbrett die Koordinaten, um die ganze Welt oder den Bereich, den man halt hat, abzudecken. Das können Millionen von kleinen Dateien sein, wenn man die ganze Welt oder ganz Deutschland braucht. Und das ist nicht wirklich praktikabel, also Millionen von Files in Zehntausenden Verzeichnissen. Daher kam irgendwann die Idee, warum packt man nicht diese ganzen kleinen Files stattdessen in ein riesiges File, setzt einen Index davor, wo drinnen steht für jede Kachel anhand ihrer Z, X und Y-Koordinate, wo sie zu finden ist in diesem File und Browser können standardmäßig sogenannte Range Requests, das heißt, ich kann mir dann ganz gezielt die benötigte Kachel holen. Man braucht dazu halt dann noch entweder eine Serverkomponente, eine Serverless Function, zum Beispiel auf DigitalOcean oder AWS Lambda. Aber das kostet halt, wenn man viele Aufrufe hat, auch etwas an Geld. Deswegen die Idee meiner Library PM Tiles Protocol, wo man einfach im Style-File die URL, die zu den Kacheln zeigt, ändert mit diesem PM Tiles Prefix. Und dann erfolgt das ganze Dekodieren direkt im Browser. Das kostet keine extra Zeit, weil es eben nur das Lookup in dem Index ist. Und dann wird der Range vom Server geholt. Damit spart man sich diese Kosten. Und beim Agraratlas machen wir das auch tatsächlich so. Wir verwenden eben die geänderte Style PM Tiles JSON, wo genau diese Änderung, die ich gezeigt habe, drinnen ist. Und das Ergebnis ist das gleiche wie vorhin, ohne dass man dazu eine Serverless Function braucht. Und jetzt noch zum aus meiner Sicht spannendsten Teil, den Rasterdaten. Wir haben das schon gesehen mit den Hillshades. Die PNG-Kacheln, in die Höhen reinkodiert sind, sehen im Roh so aus wie hier rechts. Aber für richtige Rasteranalysen gibt es bessere Methoden. Cloud-optimized GeoDiffs zum Beispiel, auch wieder mit HTTP Range Request, dass man nur den benötigten Ausschnitt und die benötigte Auflösung vom Server holt. Und man kann auch mehrere solche GeoDiffs kombinieren. Und der Schlüssel zur Rasteranalyse sind die Raster-Styles in OpenLayers. Das Beispiel, was ich jetzt zeige, basiert eben auf der GeoDiff-Source in OpenLayers mit der GeoDiff.js-Library und den Data-Tiles, wo eben Rohdaten als Bänder statt Bilder gespeichert werden. Das Beispiel verwendet Airborne Laser Scanning Daten, die zu einem Geländemodell und einem Oberflächenmodell verarbeitet wurden vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Österreich. Und die Idee ist, wenn man jetzt das Oberflächenmodell hat und davon das Geländemodell subtrahiert, bekommt man die Objekthöhen, also die relativen Höhen über der Oberfläche und das Ganze in dem Fall mit einem Meter Auflösung. Dazu braucht man nur die GeoDiff-Source, einen WebGL-Teil-Layer. Man definiert das Ganze so, dass man das Terrain-Model, also das Höhenmodell, als ein Band definiert und das Surface-Model als zweites Band. Und dann kommt man schon zum Raster-Style. Man subtrahiert das eine vom anderen und legt Höhenklassen mit fix definierten Farben fest, in dem Fall 3, 6, 10, 20 und 35 Meter. Dazwischen wird interpoliert und das Ganze sieht dann so aus. Man kann sich jetzt zum Beispiel hier in Wien in den Bereich des Rathauses bewegen. Der Turm vom Rathaus kann man hier auch anklicken, das greift dann direkt auf die Rohdaten zu in den Bändern. Man sieht, wie hoch das Terrain Model ist, wie hoch das Surface Model ist und die Differenz ist die Objekthöhe 70 Meter, in dem Fall der Rathausturm. Die Bäume im Park vor dem Rathaus sind auch recht hoch und dahinter dann in den inneren Gürtelbezirken, die Gründerzeithäuser sind so um die 20 Meter hoch. Also das sind schon wirklich ernsthafte Rasteranalysen direkt im Browser und sehr benutzerfreundlich. Und damit sind wir auch schon beim Fazit. Benutzerfreundliche Geoinformation für alle, also ohne dass man sich mit einem GIS auskennen muss, mit relativ wenig Code schnell zu entwickeln und das direkt im Browser. Und dank dieser Serverless-Formate, die ich vorgestellt habe, sind auch keine Server dafür notwendig. So werden eben Rohdaten mit geringem Aufwand und gutem Nutzen für die Allgemeinheit zu Geoinformationen, weil sie für alle zugänglich sind. Und OpenLayers als Plattform macht das Ganze möglich. Und das, was ich gezeigt habe, ist nur die Spitze vom Eisberg. Es gibt da noch wesentlich mehr mit Formaten wie zum Beispiel Flat GeoBuff für Vektordaten. Bei Vektorkacheln, das ist ja eher ein Darstellungsformat, da hat man nicht die originalen Daten mit der originalen Koordinatenauflösung. Bei Flat GeoBuff hat man das schon. Oder eben, was jetzt auch gerade frisch in OpenLayers entwickelt wurde, das GeoSAR-Format, so ähnlich wie Cloud Optimized GeoDiff, aber mit dem Vorteil eben, dass es eine Ordnerstruktur ist, die man leichter partiell aktualisieren kann und dass es mehrere Dimensionen unterstützt, Stichwort Zeitreihen zum Beispiel. Das war's auch schon, ganz kurz die komplexeren Anwendungen mit OpenLayers. Und ich danke sehr herzlich, dass ich hier sein habe dürfen, das präsentieren und danke auch für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Und zwar die erste Frage ist, gibt es Möglichkeiten, 3D-Daten in OpenLayers zu visualisieren?
In 3D direkt nicht. OpenLayers ist wirklich eine reine 2D-Karten-Library, aber es ist sehr wohl möglich, wie ihr gesehen habt, 3D-Daten zu analysieren, eben zum Beispiel diese Objekthöhen mit Farben in einer 2D-Karte. Meine Empfehlung wäre für 3D-Daten die relativ unbekannte, aber sehr mächtige Open Globus Library, die ein ähnliches API hat wie OpenLayers und das verwenden wir bei W3Geo auch für unsere Projekte, wenn wir 3D brauchen.
Okay, und dann gibt es noch eine zweite Frage. Die bezieht sich mehr auf Österreich. Und zwar ist die Frage, sind die Gebäudehöhen in Österreich nicht eingemessen?
Das kann ich jetzt so nicht beantworten, aber Airborne Laser Scanning ist natürlich eine Methode, wo man flächendeckend mit wenig Aufwand, weil diese Befliegungen werden in Österreich sowieso gemacht, wo in einem Flug werden die Orthofotos erhoben und eben die Airborne Laser Scanning Daten, und das wird alle paar Jahre gemacht, damit hat man sehr aktuelle Daten. Es kann schon sein, dass es für bestimmte Bereiche eingemessene 3D-Objekte gibt, aber da werden mir keine Details bekannt.
Okay, und die dritte Frage noch. Wie siehst du PM-Tiles im Vergleich zu FlatGeoBuff als cloud-optimiertes Format?
Habe ich ganz kurz erwähnt. PM-Tiles hat eben die Flexibilität, dass es für Vektordaten, für Vektorkacheln und Rasterkacheln verwendet werden kann. Ist also ein guter Ersatz für statische Kachelstrukturen. FlatGeoBuff hat eigentlich einen ganz anderen Nutzen, nämlich dort sind die Vektordaten in Originalauflösung drinnen und eben mit der Möglichkeit, dass man ohne einen Server so Dinge machen kann wie abfragen, gib mir nur die Features in einem bestimmten Ausschnitt. Dadurch, dass es beide Cloudless-Formate sind, haben sie beide natürlich ihre Berechtigung, aber eben komplett andere Anwendungsfälle. Also man kann jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, die sind einfach für komplett verschiedene Dinge gemacht.
Okay. Und dann ist gerade noch eine Frage reingekommen zu der Präsentation selber. Und zwar, welche Software nutzt du, um die interaktiven Karten darzustellen?
OpenLayers. Achso, die Software jetzt für die Slides. Das ist SlideDev. Ich habe hier auch den QR-Code. Dort kommt man direkt zum Quellcode der Präsentation. Und nachdem wir ja in Zeiten von Begeisterung oder Kontroversen über KI sind, vielleicht auch noch der Hinweis, diesmal habe ich mich wirklich auf die Inhalte der Slides konzentriert. Die Beispiele, die ich hier gezeigt habe, sind komplett Vibe-gecoded. Also da habe ich mir den Code gar nicht angesehen. Danke an dieser Stelle an Claude Sonnet und Claude Opus.
Okay, dann wären wir damit durch und vielen Dank nochmal für den Vortrag.